Folgendes ist passiert. Die beiden Freunde treffen sich nach einer sehr langen Zeit und sie sehen sich wieder und so wie es halt ist, wenn man sich nach langer Zeit wieder sieht, man nimmt sich in den Arm, man begrüßt sich und dann gibt man sich ein kleines Update. So, was ist bei dir passiert, was ist bei mir passiert? Und der Erste erzählt, ey, hier am persischen Königshof. Und wir beten Jesus, dass du alle Tränen wegnimmst. Und dass die Mütter sich kümmern. Und dass du aus dem Mund der Unmündigen dein Lob bereitet hast. Halleluja. Muss man sich dran erinnern als Eltern, dass wenn Kinder schreien, dass das eigentlich Lobpreis ist. Und sie treffen sich und sie daten sich gegenseitig ab. Und Nehemia erzählt, ey, ich bin am persischen Königshof. Und es hätte so schlimm kommen können, aber Gott hat Gnade geschenkt. Es ging mir finanziell nie besser. Mein Einfluss steigt und ich bin Sommelier des Königs. Er vertraut mir blind. Ich bringe ihm den besten Wein. Aber wie geht's dir? Wie sieht's zu Hause aus? Wie geht's meiner Familie? Und als der Freund diese Frage hörte, schluckt er kurz. Und er atmet tief durch, sagt, ganz ehrlich, nicht gut. Nicht gut. Es sind nicht viele übrig. Viele sind verschleppt worden von uns. Viele sind in Gefangenschaft. Und viele haben mit ihrem Leben bezahlt. In Nehemia, der Bolzplatz, wo wir als Jugendliche immer gekickt haben, von dem ist nichts mehr übrig. Unser Lieblingsrestaurant ist dem Erdboden gleichgemacht. Und ich habe schlechte Neuigkeiten, auch von deinem Elternhaus. Es ist nichts mehr übrig. Die Mauern Jerusalems sind niedergerissen und ihre Tore mit Feuer verbrannt. Nehemia, wir haben kein Zuhause mehr. Und als Nehemia das hörte, sackte er zusammen und er fing an bitterlich zu weinen. Das war die erste Nachricht, die er gehört hat, wie es zu Hause aussieht. Und die Bibel berichtet uns, dass er tagelang gefastet hat und gebetet hat und er hat zu Gott gerufen. Er hat gesagt, Gott, bitte vergib mir, vergib unserem Volk die Schuld, vergib meiner Familie die Schuld und mir. Und du hast es doch schon gesagt, wenn wir deine Gebote nicht halten, dann zerstreust du uns unter die Völker. Aber du hast auch gesagt, wenn wir treu zu dir umkehren und dir nachfolgen, dann wirst du uns wieder sammeln und du wirst uns an den Ort bringen, an dem dein Name wohnen soll. Bitte Gott, erbarme dich. So hat Nehemia gebetet, aber die Arbeit ruft und dann geht er zum König und dann sagt er, hier haben wir ein Chateau Margaux, der ist sehr erdig, Nuance von Eiche und Zeder, tiefes Granatrot, 4,7 Sterne auf Vivino. Lass dir schmecken. Und der König schaut ihn an und sagt, Nehemia, König Artaxerxes, Nehemia, was ist los? Bist du krank? Was bedrückt dein Herz? Warum siehst du so traurig aus? Du warst noch nie so traurig vor mir. Und die Antwort von Nehemia lesen wir gemeinsam, Kapitel 2, Abvers 5. Deswegen hast du deine Bibel dabei, weil ich es vergessen habe, die Folien aufzunehmen. Kapitel 2, Abvers 5. Da sagt Nehemia, der König lebe ewig. Warum sollte ich nicht traurig aussehen? Da doch die Stadt, wo die Grabstätte meiner Väter ist, in Trümmern liegt und ihre Tore vom Feuer verzehrt sind. Wenn es dem König gefällt und wenn dein Knecht wohlgefällig vor dir ist, so sende mich nach Juda zu der Stadt, wo meine Väter begraben liegen, damit ich sie wieder aufbaue. Da sprach der König zu mir, während die Königin neben ihm saß. Wie lange wird die Reise dauern und wann wirst du zurückkommen? Und es gefiel dem König, mich hinzusenden, nachdem ich ihm eine bestimmte Zeit genannt hatte. Nehemia ist bei den Persern als Sommelier, bekommt die Nachricht, seine Heimatstadt Jerusalem, wo Israel vertrieben wurde, weil sie im Exil sind, ist dem Erdboden gleichgemacht. Und Nehemia hat diese Mission. Er will die Mauern seiner Heimatstadt wieder aufrichten. Das ist sein Ziel, das ist sein Auftrag. Und es geht nicht um die Mauern in sich, sondern Jerusalem, diese florierende Stadt. Kinder spielen in den Gassen, eine Stadt voller Sicherheit, voller Geborgenheit, eine Stadt voller Lobpreis, ein König, denkt an König David, der in Gerechtigkeit herrscht und Gott in der Mitte. Das ist der Traum, den Nehemia wieder hat. Und wenn du so etwas wiederhaben willst, dann musst du es schützen von außen. Und deswegen fängst du mit den Stadtmauern an. Aber die Sache ist die, es ist jetzt nichts, was du mal so nach Feierabend schnell mal erledigst. Stadtmauern wieder aufzubauen. Überleg mal, der Kerl war gerade alleine beim König und er sagt, ich baue die Mauern wieder auf. Ja, eben. So, das ist... Und vor allem Nehemia, der weiß, wie Wein atmet, aber nicht wie Beton aushärtet. So, der kennt sich mit Rebsorten aus. Der kennt sich mit Keltern aus, aber nicht mit Kellen. Ich weiß nicht, ob er sowas schon mal in der Hand hatte. Der ist kein Bauleiter, kein Ingenieur und kein Maurer. Da kannst du eigentlich aufhören, bevor du angefangen hast. Aber Nehemia weiß in diesem Moment, mein Gott beruft nicht die Begabten, sondern er begabt die Berufenen. Und wenn der Gott des Himmels mit mir ist, wer kann gegen mich sein? Und er legt los und es geht gut los. Er bekommt vom König Empfehlungsbriefe, bekommt Ressourcen aus Persien, kann Holz mitnehmen. Der König schenkt sogar so viel Gunst, dass er mit mehreren hundert Bodyguards dort anreisen kann. Er hat Reiter und Soldaten mit dabei, die auf ihn aufpassen. Und dann kommt er in Jerusalem an und er sieht die Katastrophe. Zerstörung, soweit das Auge reicht. Kein Stein auf dem anderen, diese mächtige, florierende Stadt. Eine Ansammlung von Ruinen. Und dann berichtet uns die Bibel, dass er nur wenige einweiht in dieses Projekt, das er hat. Und dass er die Stadtmauer genauestens untersucht. Und er reitet so einmal außen rum. Es gibt viele Stellen oder es gibt einige Stellen, wo er von seinem Pferd absteigen muss, weil es nicht mehr, man nicht durchreiten kann, weil alles in Trümmern liegt. Und dann sammelt er die Leute, diesen letzten Haufen an Verbliebenen, die dort in Jerusalem ist. Und da könnt ihr jetzt mitlesen. Und dann sammelt er die ganze Mannschaft vor sich. Manche sind motivierter, andere sind unmotivierter. Die denken, was will der Kerl aus Persien jetzt, dieser Mundschenk? Und dann sagt er Folgendes. Ihr seht das Unglück, in dem wir uns befinden. Wie Jerusalem in Trümmern liegt und seine Tore mit Feuer verbrannt sind. Kommt, lasst uns die Mauern Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht länger ein Gespött sind. Und ich teilte ihnen mit, wie gütig die Hand meines Gottes über mir gewaltet hatte, dazu die Worte des Königs, die er zu mir geredet hatte. Und da sprachen sie, wollen wir es gemeinsam lesen? Wir wollen uns aufmachen und bauen, und sie stärkten ihre Hände zu dem guten Werk. Jo, wir schaffen das. So geht es los. Und was ich an Nehemia liebe, so, die Mission, die er hat, ist eigentlich unmöglich. Es ist aussichtslos. Aber die Tatsache, dass die Fakten echt schlecht sind, die ignoriert er nicht, sondern er sieht der Realität ins Auge. Er verfällt nicht in blinde Schwärmerei nach dem Motto, ey, ist alles halb so wild. Lass uns mal eine Woche Urlaub nehmen, dann haben wir das Ding wieder aufgebaut. Sondern er geht mit so einem gesunden Realismus an die Sache dran. Und er sagt, ey, die Lage sieht nicht gut aus. Sagen wir es, wie es ist. Es ist ein Riesenstück Arbeit. Es wird uns aufreiben, es wird schwierig werden. Aber mit Gottes Hilfe werden wir es schaffen. Und ich glaube, dass das eine unfassbar wichtige Einstellung ist, die wir von Nehemia lernen können, auch für unser persönliches Leben. Mit blindem Optimismus fährst du gegen die Wand. Und mit so einer Schwarzmalerei, wo alles schlecht ist, genauso. Ich glaube, es ist wichtig, die Fakten zu sehen, zu analysieren, der Realität ins Auge zu schauen, aber zu sagen, wenn Gott mit mir ist, wer kann gegen mich sein? Und ich will dir das zusprechen, wenn du merkst, dass deine Ehe vielleicht gerade ins Wanken gerät. Das Dümmste, was du machen kannst, ist zu sagen, ist doch alles halb so wild. Die hat doch ja gesagt, also wird sie schon bei mir bleiben. So, wir kriegen das schon hin. Es ist, glaube ich, wichtig, echt zu sagen, ey, wir haben ein Problem. Wir müssen drüber reden. Und es ist nicht einfach. Wir leben wie in einer WG zusammen. Und es ist lange nicht mehr so, wie es mal war. Und wir haben uns mit dem Status quo abgefunden. Und es wird viel Arbeit werden und es wird viel Zeit brauchen und ich muss mich verändern darin und ich glaube, wir brauchen eine Therapie zusammen. Aber mit Gottes Hilfe können wir es schaffen, weil das, was Gott zusammengebracht hat, soll der Mensch nicht trennen. Ich glaube, das ist so wichtig für jeden Lebensbereich. Bezieh es auf deine Finanzen, ist ja halb so wild, wenn ich am Ende des Monats nichts mehr habe. Und so, die Sache ist so, wie sie ist. Und es ist eine schwierige Ausgangssituation. Und wir müssen was machen. Und dieser Kopf da oben ist kein Deko-Gegenstand. So, du darfst ihn benutzen. Aber dann trotzdem noch diesen Optimismus zu behalten und zu wissen, ey, wenn Gott mit uns ist, dann kriegen wir das hin. Und sein Auftrag war klar, er will die Stadtmauer Gottes wieder aufrichten. Er will, dass diese Stadt wieder blüht, so wie es einst war. Und ich hoffe mir, dass du die Frage stellst, warum alles in der Welt reden wir heute Morgen über eine Stadtmauer? Warum reden wir heute Morgen über ein Bauprojekt? Was hat das um alles in der Welt mit diesem Visionsgerede zu tun? Was für eine Relevanz hat dieses Bauprojekt von Nehemia für mein persönliches Leben und für uns als Agape? Und der Grund, warum ich heute über diesen Text rede, ist folgender. Im Dezember waren Mel und Andy Auwen bei uns. Und Mel hat zu mir gesagt, dass sie glaubt, dass Gott zu ihr gesprochen hat über diese Gemeinde. Und dass sie ein prophetisches Wort hat. Und zwar hat sie folgendes gesagt, dass sie es empfindet, dass Gott sagt, ich fange hier an, meine Stadtmauer wieder aufzurichten. Fang hier an, meine Stadtmauer wieder aufzurichten. Und nach ein bisschen Recherche, beziehungsweise im kurzen Gespräch mit Peter, der sich mit in Durlach gut auskennt, wisst ihr, was interessant ist? Diese ehemalige Stadtmauer von Durlach, die hier einst den Altstadtkern geschützt hat, verläuft zwischen Bienleinstorstraße und Seeboldstraße. Und diese ursprüngliche Mauer ist genau dort, wo ihr sitzt. Genau hinter dieser Jesuswand. In der Tiefgarage könnt ihr sogar noch sehen, wenn ihr bis an diese Wand lauft. Das ist der Ort, wo die ursprüngliche Stadtmauer Durlachs stand. Das hinter uns ist nicht eine Stadtmauer, sondern das wurde irgendwann später gemacht. Aber du kannst es gerne so nehmen, dass es die größte Predigtillustration ist, die du je gesehen hast, okay? Jemand denkt, ich habe nichts dabei. Doch, ich habe was dabei. Ihr seht jetzt diese Predigt, die restlichen 50 Sonntage im Jahr. Habt ihr sie vor Augen und werdet immer wieder daran erinnert. Die Stadtmauer wieder aufrichten. Und dann? So, dann ist er da, hat sich's angeguckt, hat einen Traum von Gott bekommen und dann legt er los. Ärmel hoch und an die Arbeit. Nicht nur träumen, sondern machen. Glaube ich, wichtig. Wir brauchen beides. Und am allerbesten sind die Macher, die auch träumen können. Und er hat eine Mission, er hat Ressourcen dabei, er organisiert, dann teilt er ein bisschen ein und dann geschieht Folgendes, Kapitel 3. Ich hoffe, ihr habt einen langen Atem dabei. Da heißt es nämlich Folgendes. Und Eliaschib, der hohe Priester, machte sich auf samt seinen Brüdern, den Priestern, und sie bauten das Schaftor. Das heiligten sie und setzten seine Türflügel ein und sie bauten wieder bis zum Turm Mea, den heiligten sie und bis zum Turm Hanahel. Neben ihnen bauten die Männer von Jericho und Sakur, der Sohn Imris baute neben ihnen. Und das Fischtor, bauten die Söhne Senas. Sie deckten es mit Balken und setzten seine Türflügel wieder ein, seine Schlösser und seine Riegel. Neben ihnen besserte Mermod aus, der Sohn Urias, der Sohn des Hakots. Neben ihnen besserte Meschulan aus, der Sohn Berchias, der Sohn Meschabes. Neben ihnen besserte Phili aus, die Tochter so-und-so. Daneben saß Ute und hat auch mitgeholfen. Da ist Olli und Abeba und sie besserten das Tor Jojadat aus. Daneben sitzt Philipp und bringt sich ein. Da ist auch Erich mit dabei und Sebusch und Kevin, die dort an dieser Stelle aussitzen. ausbessern. Neben ihnen bessert Hans und Erika aus. Sie sind zwar alt, aber trotzdem am Start. Neben ihnen bessert Shenya und Galina und Edik und unsere ganze ukrainische Teil unserer Familie aus. Neben ihnen, ich glaube, ihr habt es kapiert, oder? 32 Verse. Das fasst das gesamte Kapitel 3, berichtet namentlich, welche Familie neben welcher stand, um gemeinsam diese Stadtmauer wieder aufzubauen. 32 Verse voll mit Namen. Und was interessant ist, jeder bringt sich ein. Der hohe Priester hat Mörtel zwischen den Fingern, die Händler, die Goldschmiede. Die Bibel berichtet uns, dass es nur ein paar reiche Schnösel gab, die ihren Rücken nicht krumm machten, heißt es in einer Übersetzung. Die Schnösel lassen wir Schnösel sein. Alle anderen waren mit am Start. Keiner hatte Ausreden, ungeachtet des handwerklichen Geschicks. Und was ich so interessant finde, ist Folgendes. Ganz ehrlich, was haben die gemacht? Die haben Steine aufeinander geklebt. So. Aber warum stehen ihre Namen in der Bibel? Ein gesamtes Kapitel lang. Also letzten Sommer habe ich gemeinsam mit meinem Opa ein Gartenmäuerchen gebaut. Und du musst schon gucken, dass das Ding irgendwie so im Wasser ist. Ist jetzt auch nicht so ganz so einfach, wie es klingt, für mich, der es zum ersten Mal gemacht hat. Aber unsere Namen, Opa, stehen nicht in der Bibel. Obwohl wir doch auch gemauert haben. Kann es sein, dass das Entscheidende nicht die Arbeit selbst ist, die du verrichtest, sondern woran du arbeitest? Kann es sein, dass die Wichtigkeit der Arbeit nicht durch die Arbeit selbst definiert wird, sondern durch die Wichtigkeit des Auftrags, für den du gerade ausführst? Kann es sein, dass unser Leben dann an Einfluss und Relevanz gewinnt, wenn wir nicht nur in unsere eigenen vier Wände investieren, sondern für etwas leben, was größer ist als wir selbst? Und wenn das stimmt, dann ist es gar nicht so entscheidend, was du machst, sondern das Entscheidende ist, woran du arbeitest. Wenn das stimmt, dann spielt es keine Rolle mehr, ob du Stühle stellst oder Kaffee zubereitest oder Menschen abholst oder für sie einen Kuchen backst oder Schlagzeug spielst oder dein Haus aufmachst oder für jemanden betest oder an der Kanzel stehst und predigst. Es spielt keine Rolle, weil es nicht darauf ankommt, was es ist, sondern woran du arbeitest. Ich glaube, es geht darum, dass wir uns an dem Ort einbringen, wo Gott uns für seinen Bau platziert hat. Epheser Kapitel 2, da heißt es ab Vers 19, ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Halleluja. Ich bin so dankbar, dass unsere Regierung im Himmel ist. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Das Fundament des Hauses, in das ihr eingefügt seid, sind die Apostel und Propheten. Und der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus selbst. Er hält den ganzen Bau zusammen. Durch ihn wächst er und wird ein heiliger, dem Herrn geweihter Tempel. Durch Christus seid auch ihr in dieses Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Und ich finde, dass Nehemia, lasst uns da an dieser Stelle auch einen kleinen Exkurs machen und gleich wieder zurückkommen, aber es ist mir wichtig an dieser Stelle. Ich finde, Nehemia ist ein extrem großes Vorbild, wie gute biblische Leiterschaft aussieht. Das Buch Nehemia wurde mit höchster Wahrscheinlichkeit von Nehemia selbst verfasst. Ich weiß nicht, wenn du schon mal eine Autobiografie gelesen hast. die ist selten kritisch dem Hauptdarsteller gegenüber so. Wenn du über dich selbst schreibst, dann fallen dir mehr so die guten Dinge ein, wie die negativen. Aber es ist Wort Gottes und es wird stimmen, was da drin steht, oder? Und was ich an Nehemia so unfassbar toll finde, ist, dass er ein Mann voller Aufrichtigkeit ist. Ein Mann, der Ängste bindet und Hoffnung bringt. Ein Mann, der sehr auftragsorientiert ist, der die Mission vor Augen hat. Er ist ein Mann, der es schafft, Menschen zu gewinnen und zu mobilisieren. Gleichzeitig ist er auch extrem fürsorglich. Wenn wir nächste Woche ein bisschen näher drauf eingehen. Er ist ein Mann voller Gottesfurcht. Er ist nicht auf Geld aus, er bereichert sich nicht selbst. Er ist unfassbar resilient. Ey, wenn Gegenwind kommt, Nehemia haut so schnell nichts aus den Socken. Wenn wir auch nächste Woche tiefer reingehen. Und er bringt Ressourcen mit, er ist unfassbar analytisch. So, Gott weiß ja, wen er für was gebraucht. Und ich glaube, Simson wäre da nicht der Richtige gewesen. So, Simson kannst du nehmen, wenn du irgendwas kaputt machen willst. Aber du weißt, du musst was aufbauen, da ist besser, dass Gott Nehemia gefragt hat. Ich finde Simson ziemlich cool, aber so jeder halt dort, wo Gott ihn einsetzt. Und gleichzeitig legt Nehemia aber auch selbst Hand an. Er ist kein Leiter, der einfach nur nebendran sitzt und rumkommandiert, sondern er ist der härteste Arbeiter im Raum. Und ich wünsche mir eines Tages so ein Leiter wie Nehemia zu sein. Ich finde es unfassbar inspirierend. Ja, auch wenn du irgendwie mit Leiterschaft zu tun hast und spätestens, wenn du Freunde hast, eine Arbeit und vielleicht sogar Familie, dann hast du was mit Leiterschaft zu tun. Studier mal das Buch Nehemia zu Hause. Ich finde es so inspirierend, wie dieser Mann leitet. Und deswegen ein kleiner Exkurs zum Thema Leiterschaft in Gemeinde. Ich glaube, dass es auch etwas mit der Richtung dieser Gemeinde zu tun hat. Ich glaube, dass das biblische Verständnis von Leiterschaft nicht das ist, dass ein gesamtes System auf eine einzelne Person zugeschnitten ist. Dass alles auf eine Person zugeschnitten ist, die extrem gehypt wird und sobald sich diese Person einen Fehltritt leistet, ist das gesamte Werk kaputt. Das sehen wir zuhauf, wenn wir ein bisschen in die Welt schauen und uns mit christlichen Werken auseinandersetzen. Ich glaube, dass diese Form ein Nährboden ist für Machtmissbrauch und geistlichen Missbrauch. Ein Nährboden ist für Irrlehren. Und die Sache ist eigentlich relativ simpel. Gott sagt, ich teile meine Ehre nicht. Und wenn Gott merkt, dass da jemand ist, der die Ehre bekommt, die ihm eigentlich zusteht, und er sie nicht weitergibt, dann nimmt Gott seine schützende Hand davon. Und dann sind wir leichtes Fressen, Freunde. Wir stehen auf der Gnade Gottes. Und gleichzeitig bedeutet Leiterschaft auch nicht, dass da einer ist, der allen die ganze Zeit alleine dient und sich abrackert, währenddessen andere auf ihren Kinosesseln sitzen, ihren Slushy schlürfen und sagen, wo noch Popcorn auf dem Boden liegt. Versteht ihr, was ich meine? So, das kannst du ein paar Jahre machen. Und dann wirst du erleben, als Leiter, dass deine eigenen Kinder dir nichts mehr anvertrauen, weil du nur Gemeinde im Kopf hast, dass du dich zu deiner Frau distanziert hast, dass du eigentlich keine Freunde hast. Und ich sage euch ehrlich, da mache ich nicht mit. Auch da könnte ich euch Beispiele nennen. Von Männern und Frauen Gottes, die daran kaputt gegangen sind. Mein Verständnis ist folgendes, unser Verständnis ist folgendes. Jesus hat immer Teams gebaut. Er hat immer Teams gebaut. Und eine Gemeinde mit einem Pastor an der Spitze, der alles macht oder der alle Macht hat, ist absolut ungesund und ist unbiblisch. Das Neue Testament zeigt deutlich, dass immer Leitungsteams eingesetzt werden. Älteste und Diakone werden eingesetzt. Und Gott gibt der Gemeinde nicht nur Hirten, was einfach die Übersetzung von Pastor ist, sondern auch Lehrer, Evangelisten, Propheten und Apostel. Das nennt die Bibel fünffältiger, oder das nennen wir fünffältiger Dienst. Und jetzt kannst du sagen, gut, dann wenigstens auf fünf Schultern alles verteilt. Nein, Epheser Kapitel 4, das ist übrigens auch meine Aufgabenbeschreibung und die Aufgabenbeschreibung der Ältesten. Da heißt es, Epheser Kapitel 4, ab Vers 11, Verse 11 bis 12. Er ist es nun auch, von Jesus ist die Rede, der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer. Sie haben die Aufgabe, Achtung, diejenigen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Das ist die Aufgabe von biblischer Leiterschaft. Ausrüstung von Gottes Volk zum Dienst, damit die Gemeinde aufgebaut wird. Eigentlich relativ simpel, oder? Jeder packt mit an und es ist die Aufgabe der Leiterschaft, zu sehen, zu befähigen, Möglichkeiten zu schaffen, Ressourcen bereitzustellen, auf Augenhöhe auszurüsten, damit du besser kritisieren kannst. Damit du noch besser konsumieren kannst. Dass die Predigten richtig reinlaufen Sonntagmorgens und ich genau die Dinge anspreche, die du hören möchtest, weil dann geht es uns richtig gut. Zum Dienst auszurüsten. Amen, kann ich mein Amen hören? Ja, yeah. Noch mehr Arbeit, Halleluja. Hey, und der Grund, warum Dienst, einfach so zum Selbstzweck, so wie manche, kennt ihr diese Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen auf der Arbeit? Es gibt Leute, die lassen sowas mit sich machen. Ich verstehe es nicht. Trag das alles mal in die Excel-Tabelle ein. Es gibt KI. Lasst euch nicht veräppeln. So. Und dann sitzt du die ganze Zeit da. Nein, nicht ausrüsten, um irgendwas Dummes zu machen, sondern auszurüsten, dass die Gemeinde Christi aufgebaut wird. Hey, das ist die Aufgabe. Und es geht nicht darum, einer arbeitet und alle schauen zu, sondern alle arbeiten und die Welt schaut zu. Und sie sieht, wie wir miteinander umgehen im Arbeiten und haben Hunger dabei zu sein. Beziehungsweise Apostelgeschichte, so eine krasse Gegenwart Gottes, dass sie sich nicht mehr getraut haben, der Gemeinde anzuschließen. Weil sie Gott so darin gesehen haben und sich gefürchtet haben. Okay, das war ein kurzer Exkurs, war mir wichtig an dieser Stelle. Seid ihr wieder dabei? Wir sind zurück bei unserer Stadtmauer. Stadtmauer. Was bedeutet das? Was um alles in der Welt rede ich die ganze Zeit über eine Stadtmauer? Wir träumen davon, dass wir die Gemeinde Gottes bauen und zwar nicht nach einem modernen Gemeindebaukonzept, was halt gerade in ist, oder nach amerikanischem Vorbild oder einfach das Abkupfern, was andere Kirchen machen, bei denen es funktioniert, augenscheinlich, sondern dass wir nach biblischem Vorbild bauen. Und dass wir das, was Gemeinde mal bedeutet hat, und ich denke an die Apostelgeschichte, dass wir diese alte Stadtmauer wieder aufrichten. Dass wir zurückkommen zu dem biblischen Ursprung von Gemeinde und nicht zu dem, was manchmal Menschen daraus machen. Ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinde sind voller Glauben, dass Jesus rettet und befreit und heilt und dass wir mutig zum Namen von Jesus stehen und dass die Beziehung zu Jesus für dich persönlich nicht nur bei Gemeindeveranstaltungen eine Rolle spielt, sondern dass dein gesamtes Leben und dass dein gesamter Alltag von Jesus durchdrungen ist. Ich wünsche mir, dass unsere Herzen so voll sind von Jesus, dass unser Mund nicht anders kann, als von ihm zu reden und auf ihn zu zeigen. Ich wünsche mir, dass wir für Christus aufstehen und für seine Werte, auch wenn es Themen sind, die vielleicht gesellschaftlich nicht salonfähig sind. Wir wünschen uns, dass wir, in der Apostelgeschichte heißt es, dass die Gläubigen ein Herz und eine Seele waren. Dass ein Miteinander, dass ein Füreinander. Und mein Verständnis von Gemeinde ist, dass es Gottes Familie ist. Und im Kontext der Bibel ist Familie was kann Familie was sehr, sehr Großes sein. So eine Großfamilie kommt zusammen. Und in einer Familie hilft man sich, in einer Familie bringt man sich ein. Da können auch die Dreijährigen mal ihren Teller in die Spülmaschine einräumen. Das funktioniert. In der Familie hilft die Oma mit. Darf ich ganz ehrlich zu euch sein? Wenn ich zu meiner Oma nach Hause gekommen bin, hat sie nie zu mir gesagt, jetzt bring mir mal einen Kuchen und einen Kaffee und dann putz mal meine Wohnung. Wenn ich zu meiner Oma gekommen bin. Wenn du als Kind zur Oma kommst, wow, da wirst du verwöhnt. Macht den Übertrag selber in euer eigenes Leben. Das ist das biblische Verständnis von Gemeinde, ist Familie. Ist Familie. Und in der großen Familie muss man mehr organisieren, so ist es halt. Da brauchst du vielleicht Church Tools, dass die Küche gemacht wird. Das ist okay. Aber der Grund, warum wir zusammenkommen, mit Christus in der Mitte und wir als Volk Gottes, ist derselbe. Im Kleinen und im Großen. Und Lukas Knies hat uns letztes Wochenende am Allianz-Gottesdienst gesagt, mir ist gut gefallen. Er hat gesagt, manchmal leben wir Gottes Familie wie IKEA Family. So, du gehst ab und zu mal einmal im Monat in ein großes Gebäude, du redest mit den zwei Leuten, mit denen du eh hingegangen bist, verläufst dich dreimal, lässt ein bisschen Geld da, konsumierst die ganze Zeit, trinkst einen billigen Kaffee und gehst genervt nach Hause. So leben wir manchmal Gemeinde, Freunde. Aber das ist nicht Gottes Family, das ist vielleicht IKEA Family, aber nicht Gottes Family. Und verstehe mich nicht falsch, ich liebe sonntags. Ich liebe Gottesdienste. Ey, wir kommen hier zusammen und die ganze Großfamilie trifft sich. Das ist mein Lieblingstag in der Woche. Ich liebe Sonntag. Alle sind mit am Start. Aber Gemeinde ist nicht nur 3 Stunden am Sonntagmorgen. Gemeinde ist, und ich will das Bild von Gemeinde ein bisschen größer zeichnen, weil wir reduzieren es so schnell auf Agape-Gemeinde, Bienleinstorstraße 1 und dieses Gebäude, das ist die Agape-Gemeinde, da geh mal hin. Da gehe ich schon immer hin und es wird immer so bleiben. Ich weiß nicht, warum ich geschwebelt habe, es ergibt überhaupt keinen Sinn, aber ich kann besser schwäbischen Dialekt als badischen reden. Ihr wisst, was ich meine. So, ich gehe in die Agape-Gemeinde, ist schon völlig falsch. Tust du nicht. Ajo. Das ist falsch. Du bist die Agape-Gemeinde und du triffst dich mit deiner Familie. Aber es ist kein Ort, wo du hingehst. Gemeinde ist, wenn du mit 2 Freunden deine Bibel aufschlägst oder wenn du einen Freund besuchst, dem es nicht gut geht, wenn du auf die Kinder der alleinerziehenden Mutter aufpasst, dass sie mal ein paar Stunden durchatmen kann, das kann Gemeinde sein. Gemeinde ist, wenn du den frechen Teenager nicht einfach nur links liegen lässt, sondern wenn du ihm die Augen schaust, wenn du ihn begrüßt und sagst, Gott hat einen guten Plan mit deinem Leben und ich glaube an dich. Gemeinde ist, wenn es dir nicht egal ist, dass die Ehe von den Leuten, die 3 Reihen hinter dir sitzen, gerade kaputt geht, sondern dass ihre Drehen zu deinen werden und du betest. Bis Beziehung wiederhergestellt wird. Gemeinde ist, wenn du dich nicht nur für dein eigenes Häuschen interessierst, sondern dein Herz auch für andere Länder auf diesem Planeten schlägt, weil da Menschen sind, die Jesus begegnen müssen. Und denen es lang nicht so gut geht wie uns. Gemeinde ist, wenn deine Arbeitsstelle nicht einfach nur Mittel zum Zweck ist, um ein bisschen Geld zu verdienen, dass du dir ein neues Auto kaufen kannst oder dass du gerade so über die Runden kommst, sondern wenn du sagst, ich bin hier heute Morgen, montags morgens und ich habe eigentlich überhaupt keinen Bock. Aber ich arbeite, als gelte es dem Herrn und nicht den Menschen. Und ich bin vielleicht nicht dazu berufen, vor 150 Leuten auf der Kanzel zu stehen. Aber mein Großraumbüro ist meine Kanzel und mein Leben ist die beste Predigt. Und ich werde meine Kollegen wertschätzen und sie ermutigen und auf Jesus zeigen mit jeder Faser meines Lebens. Gemeinde ist, wenn du als Erzieherin sagst, ich kann vielleicht nicht gut reden, aber heute kommen so viele Kinder in diesen Kindergarten und ich werde sie mit Liebe und mit Zuspruch überschütten. Und ich würde für sie beten, ich werde für sie beten und ich weiß, dass der Same, den ich heute sehen werde, eines Tages aufgeht. Auch wenn sie aus einem atheistischen Elternhaus kommen und mit Christus überhaupt nichts am Hut haben. Gemeinde ist, wenn du dich zu Hause bei deiner Tochter entschuldigst, wenn du sie genervt angeschnauzt hast und ihr gemeinsam auf die Knie geht. Gemeinde ist, wenn man gemeinsam weint und wenn man feiern kann, als gäbe es keinen Morgen. Wenn man Leben miteinander teilt. Und ihr Lieben, das ist Jüngerschaft. Leben miteinander zu teilen. Zwei oder drei zusammen und Christus in der Mitte. Das ist Jüngerschaft. Jüngerschaft ist nicht Alpha-Kurs und Beta-Kurs und irgendein Team macht es und dann ist es erledigt. Lehre ist wichtig. Aber Lehre fließt aus dem Leben. Und Leben miteinander teilen kann jeder und es geht jeden von uns etwas an. Und Jüngerschaft bedeutet auch nicht, dass Jesus in jedem Satz steckt, den wir sagen. Jesus, 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 Jesus. Und die ganze Zeit renne ich nur mit der offenen Bibel rum. Aber Jüngerschaft bedeutet, dass unser Leben von Christus durchdrungen ist. Und ich glaube zutiefst, dass wenn wir dieses Konzept von Gemeinde, das Älteste ist, was es jemals gab, in der Gnade Gottes aufrichten, diese ursprüngliche Idee Gottes, dann wird hier, so wie es bei Nehemia heißt, ein Ort sein, an dem der Name von Jesus wohnt. Ein Ort sein, der von seiner Gegenwart durchdrungen ist. Und ich möchte dich einladen, damit dabei zu sein. Und ich habe auch ganz stark dieses Empfinden zu sagen, ich glaube, dass Menschen hier sind und du sagst dir, wenn ich heil bin, wenn Gott das gemacht hat in meinem Leben, wenn Gott mich gesund gemacht hat, wenn das passiert ist, dann bringe ich mich ein, dann fange ich an zu dienen. Dann helfe ich mit. Dann fange ich an, die Dinge von anderen Menschen zu tragen, weil jetzt habe ich meinen eigenen Rucksack zu tragen. Und ich will dir sagen, dass das nicht funktioniert so. Ich will dir zusprechen, dass du es genau andersrum machst. Dass du anfängst zu dienen und zu geben, auch wenn du Schmerzen hast. Ey, wenn wir warten würden, anderen zu dienen, bis wir selbst heil sind, dann wäre die Kanzel jeden Sonntag leer. Ey, Freunde, wir sind alle im Prozess. Wir sind alle krank, da ist kein Gerechter, sagt die Bibel. Wir brauchen alle die Gnade Gottes. Und du darfst dich einbringen in dem inneren Stand, wo du gerade bist. In den Schmerzen und in dem Zerbruch, den du gerade hast. Warte nicht, bis du heil wirst, bis du anfängst zu dienen, sondern diene, bis du heil bist. Das war mir wichtig und wenn es von Gott war, dann wird es ausrichten, wozu er es gesandt hat. Okay, nochmal ganz wichtig. Es geht mir nicht um die Mitarbeit in irgendeinem Team, dass der so Gottesdienst läuft. Das ist gut, das kannst du machen. Da drüben findest du eine Übersicht, welche Teams wir haben. Und es gibt übrigens noch viele Teams, die es noch nicht gibt und die es noch geben kann. Aber der Grundgedanke von diesen Teams ist, dass Menschen ausgerüstet werden für den Werk des Dienstes und dass sie Christus ähnlicher werden. Darum geht es. Diese Teams, es geht nicht um irgendeinen Dienstplan. Wenn sonntags keinen Kaffee gibt oder wenn wir kein Mikrofon haben, dann predige ich halt so. Also versteht ihr, ich meine? Da geht die Welt nicht unter. Seebusch, ich liebe dich, aber wenn du heute Morgen nicht da wärst, wird sich die Welt trotzdem weiterdrehen. Und das müssen wir verstehen. Es geht nicht, sondern es geht daran, woran wir arbeiten. Und es geht darum, dass Menschen entwickelt werden und dass sie befähigt werden und dass sie gesehen werden und dass wir an ihnen dran sind. Und das ist auch mein großer Herz für die Teamleiter, dass wenn du Teamleiter in dieser Gemeinde bist oder eines Tages werden wirst, dass es dir nicht darum geht, aber da steht noch keiner im Plan und da steht noch keiner im Plan, sondern dass du weißt, hey, Andi ist bei mir im Team und ich kenne ihn. Ich weiß, was ihn bewegt, ich bete für ihn, ich lade ihn auch mal ein, man kann auch mal Fragen stellen, die über Gemeinde hinausgehen. Und ich übernehme pastorale Aufgaben. Weil so macht man es in Familie. So macht man es in Familie. Und genau, Jesus sagt, trachte zuerst. Nach was? Nach deiner Church-Marke, sagt er, gell? Trachte zuerst nach deiner Church-Marke. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, auf dass ihm alles andere wird euch hinzugetan werden. Und deswegen wünsche ich mir, dass wir dass wir Gemeinde größer denken. Auch nicht so, Agape, das ist unser Ding und wir machen unser, nein, Reich Gottes. Reich Gottes. Dort unterstützen und hier was machen und wir können andere Gemeinden unterstützen, wir dürfen voneinander lernen und einfach ein bisschen größer denken und gleichzeitig auch ein bisschen kleiner denken. Kriegen wir das hin heute Morgen? Schwierig, gell? Aber versteht ihr, was ich meine? Gemeinde ist ganz klein, ist ganz persönlich und Gemeinde kann auch sehr groß gedacht sein. Und ich glaube, wenn Gemeinde groß werden will, muss Gemeinde kleiner werden. Wenn wir wollen, dass Gemeinde wächst, muss sie persönlicher werden. Und muss die kleinste Zelle muss gesund sein. Das ist der Gedanke, den ich habe. Die kleinste Zelle muss gesund sein. Und dann wächst der Leib von ganz alleine. Okay, das war die Predigt für heute. Fertig. Amen.